Ja, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen und auch ganz besonders an Corina. Sie war jetzt doch, du warst jetzt doch viele Monate hier weg und jetzt zum ersten Mal wieder im Gottesdienst und gleich hier vorne und die Moderation gemacht, auch zum ersten Mal. Corina hat das vorher noch nie gemacht, also das ist wirklich 100% Einsatz, das ist eine steile Karriere oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also vielen Dank, ja. Und auch allen anderen ein herzliches Willkommen, auch Gäste, die da sind. Und ganz besonders möchte ich die Mütter begrüßen und überhaupt alle weiblichen Wesen, alle potenziellen Mütter. Das Thema heute geht nicht speziell um Muttertag, das, worüber ich predige. Aber wenigstens am Schluss darf jede Mutter, jede Frau, jedes Mädchen eine Blume mitnehmen. Ja, und jetzt zum heutigen Thema, ein Fischfang mit Folgen. Das ist eines der Gleichnisse aus Matthäus 13. Ich lese gleich mal diese paar Verse, sind ja nur ganz wenige. Matthäus 13, von Vers 47 an bis 50. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. 8 Gleichnisse stehen in diesem Kapitel Matthäus 13, 8 Gleichnisse, die nichts anderes sind als Bilder vom Reich Gottes. Heute sehen wir uns das 7. an, die anderen 6 haben wir alle schon mal nach und nach behandelt. Heute ist das 7. dran und um es gleich vorweg zu sagen, das ist mit Abstand das Schwierigste von diesen 8 Gleichnissen. Ich habe letzte Woche mal ein bisschen mit meiner Frau über diese Verse gesprochen, einfach um zu sehen, wie sie diesen Text versteht und sie hat gemeint, warum musst du auch immer gerade so einen kniffligen Text wählen? Nimm doch lieber mal was man auf Anhieb versteht. Also wo sie recht hat, da hat sie recht, das ist fast immer der Fall. Und eigentlich wäre es gescheiter gewesen, ich hätte ihren Rat befolgt. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir miteinander drüber redeten, da stand das Thema schon auf unserer Internetseite. Und außerdem es ist ja eines von den 8 Gleichnissen. Wenn ich das jetzt so still und heimlich einfach unter den Tisch hätte fallen lassen, hätten Sie es vielleicht gar nicht gemerkt. Aber das widerstrebt mir total. Mich stören halbfertige Sachen, dreiviertelfertige Sachen, 7/8-fertige Predigtreihen. Das stört mich einfach. Und außerdem steht der Text in der Bibel. Ich kann das natürlich einfach überspringen und zum nächsten schöneren Gleichnis gehen, aber irgendwann werden Sie ja in Ihrer Bibellektüre sowieso auf das Gleichnis stoßen und dann stehen Sie wie der Ochse vor dem Berg. Da habe ich gedacht, bilden wir doch lieber einen Ochsengespann und machen gemeinsam den Versuch, etwas aus diesem Gleichnis zu lernen, es zu verstehen. Aber bevor wir uns das genauer ansehen, noch etwas völlig Unkompliziertes. Eine kleine Beobachtung, die auf dieses Gleichnis zutrifft und überhaupt auf alle 8 Bilder vom Reich Gottes in diesem Kapitel. Jesus wählt Bilder aus, die die Zuhörer unmittelbar verstehen. Und sie verstehen sie deshalb, weil sie direkt aus dem Alltag gegriffen sind, aus ihrem Berufsleben. Es ist, als würde Jesus sagen, denkt doch mal über eure tägliche Arbeit nach. Denkt doch mal über euren Job nach. Euer Job lehrt euch etwas übers Reich Gottes. Jesus nimmt jedes Mal irgendeinen Alltagsjob und macht eine Anwendung aufs Reich Gottes. Euer Job lehrt euch etwas übers Reich Gottes. Da stehen in dieser Volksmenge zum Beispiel eine Menge Landwirte, Bauern. Wenn die von jetzt an auf ihrem Stück Acker Gerste aussehen oder Weizen, dann kommt ihnen immer wieder dieses Bild von den 4 Bodensorten in den Sinn. Das erste von den Gleichnissen. Wir haben ja darüber geredet. Jesus hat sozusagen dafür gesorgt, dass in ihrem Kopf wie ein kleiner Widerhaken sich festsetzt. Sie werden das Bild nicht mehr los. Wann immer ein Bauer die Saat ausstreut, aha, da sind ja die 4 Bodensorten. Jeder Tag auf dem Feld erinnert ihn von jetzt an dran. Jetzt haben sie etwas, was sie aufs Reich Gottes bringt. Oder wenn sie auf ihrem Acker zwischen dem Weizen Unkraut entdecken, Dann erinnern Sie sich an das Bild vom Feind, der nachts sich auf das Feld schleicht, um dem Bauern Schaden zuzufügen. Oder wenn Sie irgendwann mal Senfsamen ausstreuen, dann kommt Ihnen in den Sinn, dass der Senfbaum, der daraus wächst, ja ein Bild für das Reich Gottes ist. Dann befinden sich unter den Zuhörern zum Beispiel auch Kaufleute, Händler. Die können ganz besonders gut dieses Bild von der einzigartig wertvollen Perle nachvollziehen. Wenn die jetzt zum Beispiel mal wieder einen ganzen Sack voll Gold- oder Silbermünzen für einen Wertgegenstand ausgeben, dann schießt ihnen die Frage durch den Kopf, wäre ich bereit, fürs Reich Gottes auch so viel einzusetzen, alles zu investieren. Und dann sind natürlich auch Frauen unter den Zuhörern. Die können zum Beispiel das Bild vom Sauerteig nicht mehr vergessen. Jedes Mal, wenn von jetzt an eine Hausfrau so ein winziges bisschen Sauerteig nimmt und unter das Mehl in dem großen Trog rührt, dann steht ihr wieder vor Augen, was für unglaubliche Auswirkungen das Reich Gottes hat. Wie so ein bisschen Sauerteig, das den ganzen Teig durchdringt. Und dann sind unter den Zuhörern auch noch eine ganze Menge Fischer. Auf die ist unser heutiges Gleichnis gemünzt. Die Sache mit dem Fischfang. Da kannten sich die Leute um den See Genezareth herum aus. Jesus hält ja diese Rede am Ufer vom See Genezareth. Das war damals ein außerordentlich fischreiches Gewässer, dieser See. Man zählte damals mindestens 2 Dutzend Fischsorten. Viele Familien in Galiläa lebten vom Fischfang. Eine der größten Städte in Galiläa, direkt am Westufer des Sees Genezareth gelegen, war Magdala. Das kennen wir von der Maria Magdalena, das ist eigentlich die Maria aus Magdala, die mit Jesus zu tun hatte und die auch eine der ersten am Grab war. Magdala heißt heute Migdal und ist ein kleiner Ort, 2000 Einwohner etwa. Aber zur Zeit von Jesus war das eine der größten Städte in Galiläa, fast 40.000 Einwohner. Und die Leute von Magdala hatten eine Fischereiflotte von etwa 300 oder 320 Booten, berichtet uns Josephus. Also davon lebten die Leute, vom Fisch, von der Fischerei, vom Fischhandel. Wenn Jesus ein Gleichnis vom Fischfang erzählt, da schalteten alle sofort ein. Das begriffen sie, das war interessant, er sprach in ihre Lebenswelt. Und natürlich, die 4 wichtigsten Jünger von Jesus, das waren allesamt Fischer. Das Brüderpaar Petrus und Andreas und das andere Brüderpaar Jakobus und Johannes, allesamt Fischer. Und sie stammten, Petrus und Andreas stammten aus Bethsaida. Bethsaida heißt Haus des Fisches, also Fischhausen, so wie Bethlehem Brothausen heißt. Also da sieht man, wie stark der Fischfang die ganze Welt damals durchdrungen hat. Wenn Jesus das Bild vom Fischen verwendet, dann knüpft er an die Lebenswelt seiner Zuhörer an. Die wissen, wie das zugeht beim Fischfang. Er beschreibt das ja in seiner Geschichte. Man wirft ein Netz auf dem See aus, man fängt eine Menge verschiedenster Fische. Da kommt alles zusammen in dem Netz. Und dann zieht man das Netz, wenn es voll ist, an Land. Und dann sortiert man aus. Die Lebewesen, die ungenießbar sind, die wirft man weg. Die Speisefische kommen in Körbe, um sie dann auf den Markt zu bringen und zu verkaufen. Das, was ungenießbar ist, das können zum Beispiel ganz kleine Fische sein oder Wassertiere, die nach dem mosaischen Gesetz gar nicht gegessen werden dürfen. Im Gesetz Mose steht zum Beispiel im 3. Mose 11, Vers 9 und 10, von den Tieren, die im Wasser leben, in Flüssen, Seen und Meeren, dürft ihr nur die essen, die Flossen und Schuppen haben. Die übrigen sollen euch ungenießbar gelten. Also Krabben oder Krebse oder Muscheln, das aßen die nicht. Und wenn sowas sich im Netz verfing, das wurde wieder weggeworfen. Aber die großen Fische, die kamen in die Körbe. Soweit ist alles klar. Das haben die Leute begriffen, das war ja ihr Alltag. Aber nun gebraucht Jesus das ja nicht einfach, um ihren Alltag zu beschreiben, sondern als Bild, als Vergleich für etwas aus dem Reich Gottes. Und genau hier wird es kompliziert. Womit genau vergleicht Jesus den Fischfang? Womit vergleicht er das Sortieren der Fische? Viele Ausleger sagen, wir haben es hier mit 2 aufeinanderfolgenden, das habe ich vergessen, das ist noch ein, wenn Sie das erkennen, das ist ein teilrekonstruiertes Boot, das ist das sogenannte Jesusboot. Das hat man etwas nördlich von Magdala gefunden, am Ufer des Sees Genezareth. 1986 wurde das gefunden. Da ist mal der Seespiegel sehr tief gesunken und da kam das in den Schlammschichten zum Vorschein. Das Boot ist über 2000 Jahre alt, also stammt ungefähr aus der Zeit von Jesus und seinen Jüngern. Deswegen haben findige Journalisten das sofort Jesusboot genannt. Aber natürlich kann das irgendein Boot gewesen sein. Aber in irgendeinem Boot war Jesus auch mit seinen Jüngern immer wieder mal über den See gefahren. Ja, das hatte ich vorhin nicht. Und jetzt ist die Frage, was wird durch den Fischfang dargestellt? Also viele Ausleger sagen, wir haben es hier mit zwei aufeinanderfolgenden Vorgängen zu tun. Der Fischfang, das Auswerfen des Netzes, das ist die Mission. Und das Aussortieren, das ist dann das göttliche Gericht am Ende der Zeit. Also das eine findet in der Gegenwart statt und das andere dann irgendwann am Ende der Welt. Dann gibt es andere Ausleger, die sagen, hier geht es nur um eine Sache. Der Fischfang und das Sortieren der Fische, das ist ein zusammenhängendes Geschehen. Beide Vorgänge miteinander beschreiben das Gericht. Von Mission und Evangelisation ist hier nicht die Rede. Also ich persönlich denke, dass diese zweite Auffassung die richtige ist. Ich bin ganz überzeugt, dass es so ist. Und ich will versuchen, das ein bisschen zu begründen. Wieso kommt man überhaupt darauf, dass der Fischfang Mission bedeuten könnte? Das ist ganz einfach, weil Jesus ja mal zu seinen Jüngern sagte, also genauer zu Petrus und Andreas, und das waren ja Fischer, er sagte zu ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Als er sie berief, kommt, folgt mir nach, da sagte er gleich hinterher, ich will euch zu Menschenfischern machen. Berufswechsel. Aber eben er nimmt das Bild aus ihrem Alltag und sagt, ihr habt bisher Tiere gefangen, jetzt fangt ihr Menschen ein fürs Reich Gottes. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir Christen sollen sozusagen unsere Netze auswerfen und andere Menschen gewissermaßen einfangen. Und deswegen kommt man auf die Idee, der Fischfang könnte das die Missionsarbeit sein. Aber was passiert denn, wenn man das Netz des Evangeliums auswirft? Entsteht da ein großes Sammelbecken, wo sich alle miteinander tummeln, die Guten und die Bösen, die Frommen und die Gottlosen, die Aufrichtigen und die Spötter, die Interessierten und die Gleichgültigen? Es heißt ja, in diesem Netz, sagt Jesus, da kommen Fische aller Art zusammen, Gute und Böse. Passiert denn das, wenn man missioniert? Ganz im Gegenteil. Evangelisation bedeutet auf eine Weise Trennung. Einige lassen sich einfangen, andere schwimmen davon. Einige schließen sich Jesus an, andere wenden sich von Jesus ab. Einige fangen an, sich mit anderen Christen zu treffen, andere brechen jeden Kontakt mit Christen ab. Mission bedeutet nicht nur Rettung, Mission bedeutet immer auch Zweiteilung. Es gibt eine ganze Menge Bibelstellen, die das deutlich machen. Ich habe nur zweimal mitgebracht. In Johannes 3, da sagt Jesus, das ist in der Rede, in dem Gespräch mit Nikodemus, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Also, Jesus kommt zwar, um zu retten, aber wenn jemand nicht Ja sagt zu Jesus, dann ist er nicht in dem Netz des Evangeliums, dann ist er außerhalb, er hat sich rausgestellt, er ist bereits verloren. Das Evangelium, wenn es verkündet wird, bringt eine Trennung mit sich. Es rettet nicht nur, die, die Nein sagen, sind damit verloren. Wer nicht glaubt, ist bereits verurteilt. Oder eine andere Stelle aus einem Paulusbrief, 2. Korinther 2, 15 bis 16. Da sagt Paulus, er verwendet hier das Bild vom Duft oder vom Wohlgeruch. Ist ein bisschen kompliziert, man müsste das Ganze lesen. Aber er sagt dann schließlich, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese, also für die, die verloren gehen, ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Also dieselbe Arbeit, das Missionieren, das Verkünden des Evangeliums ist für die einen Rettung, für die anderen verloren gehen. Es trennt. Es bringt nicht alle zusammen in einem großen Sammelbecken wie in diesem Netz hier. Es trennt. Und natürlich muss man sagen, wenn das Netz des Evangeliums ausgeworfen wird, dann ist das ja keine gewalttätige Handlung. Die werden nicht gezwungen, in das Netz zu kommen. An der Stelle versagt das Bild sozusagen. Niemand wird ins Netz gezwungen. Jeder kann frei entscheiden, ob er hereinkommen will oder lieber draußen bleiben möchte. In dem Netz, das Jesus hier beschreibt, tummeln sich Fische aller Art. Genießbare und ungenießbare, gesunde und verrottete, reine und unreine. Genau so ist die Kirche, sagen die Ausleger, die jetzt sagen, hier geht es um Mission. Die Kirche sei eine Art, eine Mischung aus Überzeugungstätern und aus Mitläufern. Aus solchen, die es ehrlich meinen und solchen, die womöglich die anderen noch hinters Licht führen. Aus echter Frömmigkeit und Fassadenfrömmigkeit. Aus Herzensfrömmigkeit und tätowierter Frömmigkeit. Und die Leute sagen, daran kann man nichts ändern. Jesus hat uns ja verboten zu richten. Urteilt nicht über den anderen, hat Jesus mal in der Bergpredigt gesagt, Kapitel 7, 1. Also muss die Kirche notwendig Mischkirche sein, eine Mixtur von gläubig und ungläubig. Und erst Gott am Ende der Zeit wird dann für klare Verhältnisse sorgen. Also ich bin unglücklich mit dieser Auffassung von der Mischkirche. Ich habe den starken Verdacht, dass das eine typische Volkskirchenauslegung ist. Nicht in der Volkskirche, die hat sicher ihre guten Seiten, aber in der Volkskirche wird ganz bewusst nicht unterschieden zwischen Volk und Kirche. Es wird zusammengebracht. Im Idealfall ist das Volk die Kirche. Alle sind als Babys getauft und sind von da an Kirchenmitglieder, obwohl sie ja bei ihrer Taufe weder Ja noch Nein sagen konnten zu Jesus. Alle lassen sich kirchlich trauen, alle lassen sich irgendwann kirchlich beerdigen, im Idealfall, und werden dann vom Pfarrer buchstäblich in den Himmel hochgehoben. Ich habe selbst vor ganz wenigen Wochen eine Beerdigung miterlebt von einer Person, die ihr Leben lang nichts wissen wollte von Gott, von der Bibel, einfach nichts. Und bei der Beerdigung landete sie plötzlich im Himmel, gewollt oder ungewollt. So war das eben. Die hat sich nicht einen Sonntag in der Kirche blicken lassen, aber jetzt ist sie, sagt der Pfarrer, bei Jesus. Alle zahlen ihre Kirchensteuer. Und die Geldgeber will man natürlich nicht verprellen und vergraulen. Kirche als Mischkirche. Ist es das wirklich, was Jesus mit der Gemeinde vorhatte? Nun stimmt es ja leider, dass auch in der Kirche geheuchelt und gelogen wird. Aber das ist schrecklich. Das ist nicht etwas, was wir einfach hinnehmen und dulden sollen. Das ist schrecklich. Das muss uns traurig machen. Traurig und wütend. Das darf auf keinen Fall so bleiben. Und wenn ich selber der Heuchler bin und der Lügner, dann darf ich mich unter keinen tausend Umständen damit abfinden. Ich muss meine Schuld Jesus bekennen und wo Menschen mit einbezogen sind, da muss ich sie auch vor Menschen bereinigen, was immer bereinigt gehört. Wo immer das Neue Testament von der Gemeinde redet, geht es darum, die Gemeinde möglichst frei zu halten von Sünde und von Irrlehre. Und da habe ich auch wieder ein paar Stellen unter Dutzenden, die wir miteinander lesen wollen. Eine Stelle, die hat Jesus selber, die stammt von Jesus selber aus Matthäus 18, da redet Jesus im Vorblick schon auf die Gemeinde, die damals ja noch gar nicht existierte. Und da sagt er Folgendes. Er sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein. Also was fordert Jesus? Er sagt nicht einfach, okay, findet euch damit ab, Mischkirche, Gute und Böse leben friedlich unter einem Dach. Nein, wo Sünde offensichtlich ist, da muss man dagegen angehen und mit dem Sünder sprechen und im Extremfall ihn aus der Gemeinde rausstellen, weil Jesus eben nicht möchte, dass das eine Mischform darstellt. Oder dann von Paulus, das sieht man unten gar nicht mehr, das ist Römer 16, ja, okay. Römer 16, auch wieder solch eine Stelle, die zeigt, wie sehr den Aposteln dran liegt, dass die Gemeinde eine reine Gemeinde wird. Da sagt er, warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und die damit Spaltungen hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg, denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten. Das sind Leute, die in der Gemeinde sich bewegen. Und Paulus sagt nicht einfach, naja, also gut, nehmen wir es halt in Kauf. Er sagt, ich möchte, dass ihr euch von denen trennt. Ihr sollt mit denen nichts zu tun haben. Die haben hier keinen legitimen Platz in unserer Gemeinde. Also auch da wieder dasselbe Bemühen um eine reine Gemeinde. Und noch ein Vers aus 2. Korinther 11. Da sagt Paulus, ich habe euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Das ist für meine Augen schon zu klein. Ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Paulus sagt, die Gemeinde als Ganzes ist wie eine Braut und er möchte alles tun, damit die Gemeinde rein ist. Er findet sich nicht damit ab, dass das bis zur Wiederkunft von Jesus einfach eine Mischform ist. Es bleibt eine Mischform, aber sie soll so rein wie möglich sein. Eine völlig weiße Weste wird die Gemeinde vor der Wiederkunft von Jesus nie haben. Die wird sie schon deshalb nicht haben, weil ich zur Gemeinde gehöre. Es gibt ja diese kleine Anekdote von jemand, der von einer Gemeinde zur anderen schwirrt und einfach nie Mitglied wird. Er ist ein treuer Gemeindegänger, aber er guckt mal hier rein und dort und jeden Sonntag irgendwo anders. Und irgendwann fragt ihn mal ein Pfarrer, ob er sich denn nicht mal aufnehmen lassen möchte in der Gemeinde. Und da sagt er, nee, er ist immer noch auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Dann sagt der Pastor zu ihm, also die perfekte Gemeinde, die gibt es gar nicht. Und selbst wenn sie sie finden würden, in dem Augenblick, wo sie beitreten, hat sie aufgehört, perfekt zu sein. Also Gemeinde wird immer eine Mischform sein. Es wird nie perfekt sein, aber wir sollen alles tun, damit sie so perfekt wie möglich ist. Ich tue alles, mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Jungfrau zuzuführen. Das ist also der Grund, warum ich glaube, dass es in diesem Gleichnis nicht um Mission geht. In dem Netz, das Jesus schildert, schwimmt alles kunterbunt durcheinander, während doch die Gemeinde Gottes eine Gemeinde von treuen Nachfolgern sein soll. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum ich denke, dass das nicht die richtige Auslegung ist. Wenn es sich um zwei Vorgänge handeln würde, also um Mission in unserer jetzigen Zeit und dann um das Sortieren am Ende der Zeit im Gericht, dann müsste ja das Personal wechseln. Die Mission, das machen wir Christen, das Gericht, das macht Gott und seine Engel. Das sind verschiedene Personen zuständig. Aber hier im Gleichnis machen alles die gleichen Leute. Die Fischer werfen erst das Netz aus und dann gehen sie ans Ufer und sortieren die Fische. Und wenn Jesus dann die Anwendung macht und sagt, genauso wird es am Ende der Zeit sein, da redet er auch nur von einer Personengruppe, von den Engeln. Er schickt die Engel und die sammeln die Fische ein und sortieren sie dann aus. Das ist ein Vorgang. Das Auswerfen des Netzes im Bild, das dient lediglich dazu, dass man jetzt alle diese Menschen zusammenholt und gewissermaßen vor den Richterstuhl Gottes stellt, damit sie dann beurteilt und sortiert und getrennt werden können. Eine andere Bedeutung hat dieses Einfangen mit dem Netz meines Erachtens nicht. Es geht hier nicht um Evangelisation. Es geht schlicht und einfach um das Zusammenbringen der Menschen zum großen Gerichtstag. Und da lehrt uns jetzt dieses Bild etwas. Das ist nicht nur kompliziert, das ist total unschön. Das ist unheimlich und schrecklich. Das ist etwas, an dem wir zu kauen haben. Auch als Christen, die Jesus lieb haben. Das ist das, was Jesus hier sagt. Sie werden ins Feuer geworfen, in die Hölle. Dort wird Weinen sein, Zähne klappern, großes Jammern. Die Hölle, die kündigt Jesus hier an, für die eine Hälfte sozusagen des Fischfangs. Das Bild lehrt uns, dass die Weltgeschichte nicht für alle gut ausgeht. Nicht alle kommen in den Himmel. Es gibt die Hölle. Und ich habe jetzt einfach gedacht, dass so furchtbar dieses Thema ist, so furchtbar das klingt, wir würden es am liebsten ausblenden. Wir würden es am liebsten zu einem Hirngespinst erklären, für reine Fantasie, aber ich möchte trotzdem mal ein paar Punkte zusammenstellen, damit es uns sozusagen leichter wird, denkmöglicher wird, ja, diese Reden von der Hölle zu hören. Ich weiß, das ist nun wahrhaftig kein Muttertagsthema, aber es ist nun mal im Text, den wir heute dran haben. Und das ist ja das Interessante. Jesus selber hat von der Hölle geredet. Er hat vor der Hölle gewarnt. Wieder und wieder und gerade auch in diesem Bild vom Fischfang. Und deswegen können wir das nicht einfach ignorieren. Wir können die Aussagen über die Hölle nicht einfach aus der Bibel herauspräparieren. Das wäre eine Anmaßung unsererseits, als wollten wir uns sozusagen unsere eigene Religion zurechtbasteln. Der gläubige Philosoph Robert Spemann, wenn Sie was von dem in die Finger kriegen, lohnt sich immer zu lesen. Spemann, der hat mal kürzlich Folgendes geschrieben: Christen können sich nicht eine nette Religion erfinden. Die christliche Botschaft ist die, die Jesus gebracht hat und nicht die, von der wir denken, Jesus hätte sie bringen sollen. Und Jesus redet nun mal von der Gefahr, endgültig verloren zu gehen. Und deshalb habe ich jetzt für den Rest der Predigt einfach ein paar Überlegungen zusammengestellt, die uns helfen sollen, diese dunkle Seite des Evangeliums ein bisschen besser in den Griff zu kriegen oder ein bisschen klarer zu sehen. 7 Punkte, glaube ich, aber es geht alles ganz rasch. Erstens, es sind also kurze Sachen. Das war noch hier, Fischfang gleich Mission. Nein, habe ich gesagt, das Fangen der Fische und das Sortieren der Fische, das ist ein und derselbe Vorgang. Ja, und jetzt eben ein paar Überlegungen zur Hölle. Eine Realität, der wir uns stellen müssen. Das Erste, es gibt das Gegenteil vom Himmel. Es gibt eine Hölle. Wir mögen Wut darüber empfinden oder Empörung, dass es so etwas Schreckliches gibt, dass Gott das überhaupt zulässt, dass er das nicht einfach abgeschafft hat. Aber damit löst sich die Hölle nicht in Wohlgefallen auf. Es gibt Leute, die meinen, die Hölle sei eine Erfindung finsterer Gesellen, vielleicht der alttestamentlichen Propheten oder vom Apostel Paulus, eine Erfindung von Schwarzmalern, die nur die Hölle so richtig farbig schildern können. Aber mit dem Gott der Liebe kann die Hölle nichts zu tun haben, sagen sie. Aus dem Mund von Jesus können solche Töne nicht kommen. Da frage ich einfach zurück, wer hat denn von der Hölle geredet? Das ist derselbe, der vom Himmel spricht. Derselbe, der uns sagt, dass es einen Himmel gibt, der sagt uns, dass es eine Hölle gibt. Derselbe, der uns sagt, wie man in den Himmel kommen kann, sagt unmissverständlich, dass man auch in die Hölle kommen kann. Nirgendwo in der ganzen Bibel steht so viel über die Hölle wie in den Evangelien, also wie aus dem Mund von Jesus. Was daraus folgt, das liegt auf der Hand. Himmel und Hölle stehen und fallen sozusagen miteinander. Wenn es keinen ewigen Tod gibt, dann gibt es auch kein ewiges Leben. Wir können uns ja nicht nur die eine Hälfte rauspicken, die Rosinen aus dem Kuchen. Wenn Jesus von beiden redet, dann sagt er entweder von beiden die Wahrheit oder lügt bei beiden, täuscht sich bei beiden. Warum soll nur das eine stimmen? Bloß weil es uns besser in unser Weltbild passt? Wer weiß denn wirklich, wie es sein wird, wir oder Jesus? Wenn Jesus das Wort Gottes ist, wie die Bibel sagt, Gottes letzte und endgültige Mitteilung an uns, dann ist alles, was Gott sagt, was Jesus sagt, zuverlässig. Wenn wir eines seiner Worte ablehnen, dann müssen wir alles ablehnen. Keine Hölle, kein Himmel, keine Offenbarung. Da müssen wir so ehrlich sein und die Bibel zuklappen. Manche wollen nicht so weit gehen, die ziehen eine Vogel-Strauß-Politik vor, Kopf in den Sand stecken und die Stellen über die Hölle einfach ignorieren. Erst die Augen schließen und dann sehen, wie es weitergeht. Das ist ihr Motto. Bloß das Ignorieren einer Tatsache schafft die Tatsache als solche ja nicht aus der Welt. Fieber wird man nicht dadurch los, dass man das Fieberthermometer zerbricht. Kopfweh kuriert man nicht dadurch, dass man den Kranken enthauptet. Wir leben vielleicht in einer Zeit, wo wir uns schöne Scheinwelten aufbauen. Aber der Wecker des Gerichts Gottes wird uns aus dieser Scheinwelt herausreißen, aus unseren Träumen, die wir selber uns gemacht haben. Es ist besser, wir revidieren unsere Ansichten rechtzeitig und stellen uns der Wirklichkeit, von der die Bibel spricht. Das war das Erste. Das Zweite, was heißt denn das, in der Hölle sein? In der Hölle sein heißt, von Gott getrennt sein. Ja, ich habe die Stelle hier auch hingeschrieben aus dem 2. Thessalonicher. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein. Da redet er von Menschen, die dem Antichrist folgen. Es wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Das ist Hölle. Das Getrenntsein vom lebendigen Gott. Und das Gegenstück dazu, das ist in Offenbarung 22, wo es heißt von den Erlösten, sie werden Gottes Angesicht sehen. Die sind in Gottes Gegenwart, die können mit ihm reden, die können ihn sehen. Das ist das Gegenstück. Hier Trennung von Gott und dort die Nähe Gottes. Das ist das Beste am Himmel, die Nähe Gottes. Und das ist das Schrecklichste an der Hölle, das Getrenntsein von Gott. Wir denken manchmal, das Beste am Himmel, das sind die Perlen und die goldenen Straßen und das Kristall, das gläserne Meer und all diese, das ist alles Plunder, verglichen damit, dass wir Jesus sehen dürfen, mit ihm reden dürfen. Das ist der Himmel. Und manche denken, die Hölle, ja, das ist eben der Feuersee und Schwefel und das Zähneklappen und diese Sachen. Das ist es nicht. Das sind vielleicht Bilder, das sind irdische Beschreibungen für schreckliche Qualen. Aber die schlimmste Qual, das ist das Getrenntsein von Gott und für immer. Das Getrenntsein von dem, der die Quelle des Lebens ist. Keine Möglichkeit mehr, sein Leben von Gott gestalten zu lassen, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Keine Möglichkeit mehr, Schuld abzuladen. Keine Möglichkeit mehr, getröstet zu werden. Keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form etwas in sein Leben reinzubekommen. Es ist aus und vorbei. Das ist das eigentlich Schreckliche, von Gott getrennt zu sein. Ich habe mich in dem Zusammenhang immer mal gefragt, wie ist das denn? Wir sagen doch, Gott ist allgegenwärtig, ja, überall. Im Psalm 139 heißt es, bettete ich mich im Sheol, also in der Unterwelt, dann bist du auch da. Also Gott ist irgendwie auch in der Hölle da. Wie kann ich dann sagen, die Hölle ist die absolute Trennung von Gott? Wie passt das zusammen? Mir hilft da ein kleiner Vergleich, wenn ich Zug fahre, zum Beispiel jetzt mal, das sind hier jetzt wildfremde Menschen, aber sagen wir mal, ich wäre hier der, der rechts sitzt und dann sitzen hier zwei Personen mir gegenüber und die eine Person ist meine Frau und die andere ist eine wildfremde Person. Die sitzen alle ungefähr gleich weit voneinander weg, ja? Räumlich gesehen sind die sich alle gleich nah. Aber was meine Gedanken und meine Empfindungen betrifft, da ist die am Fenster, diese mir wildfremde Frau, die ist meilenweit weg, die könnte in Australien sein oder in Südamerika, ist mir völlig gleich. Aber meine Frau mir gegenüber, die ist mir so nah wie keine andere Person. Mit ihr bin ich so denkbar eng verbunden. Mit der anderen habe ich nicht das Geringste zu tun. Ich glaube, man muss eben unterscheiden. Gott ist auf eine Weise auch in der Hölle. Aber was das Innere, die innere Verbindung betrifft, die ist weg. So wird das am Ende der Zeit sein. Als Richter und als Herr ist Gott auch in der Hölle, aber als Vater und Retter ist er nur noch im Himmel. Das Dritte, Hölle hat mit Gerechtigkeit zu tun. Gericht muss sein, Strafe muss sein. Da hätten wir gar keine Probleme, das zu akzeptieren, wenn wir an unsere eigene Welt denken. Und das wird in Gottes Welt, in Gottes Reich nicht anders sein. Es ist ein bisschen wie bei einer Prüfung in der Schule. Der Lehrer lässt eine Aufgabe schreiben. Die einen waren fleißig, machen alles richtig, lösen alle Aufgaben. Ein paar waren faul und drehen eine Nullrunde. Der Fleißige bekommt vom Lehrer eine 6. Und was kriegt der Faule? Auch eine 6. Dann wären das nächste Mal alle faul. Das lohnt sich ja gar nicht mehr, fleißig zu sein. Das ganze Notensystem wäre ad absurdum geführt. Oder wie ist das bei einer Gerichtsverhandlung? Das Opfer eines Raubüberfalls, das wird selbstverständlich freigesprochen. Und der Täter, der den Überfall verübt hat, der kommt, das will ich doch hoffen, ins Gefängnis. Völlig zu Recht. Wenn der Täter, nachdem man über alles diskutiert hat, am Ende genauso behandelt wird wie das Opfer, ja, dann will ich immerhin lieber Täter sein als Opfer. Das ist dann noch die schönere Rolle. Die tut nicht so weh und am Schluss geht es mir ja genauso gut. Keiner würde sich mehr anstrengen, Gutes zu tun. Warum soll ich nicht Geld aus einer Kasse klauen, wenn ich nachher genauso frei weiterleben darf wie vorher? Da müsste ich ja schön blöd sein, wenn ich auf die Tausenderscheine verzichte. Außerdem, wenn es Strafe nicht mehr gäbe, dann wird sich eine fürchterliche Rechtsunsicherheit breit machen. Keiner weiß mehr, wie er handeln soll. Keiner weiß mehr, ob er irgendwie einen Schutz hat für sein Handeln oder ob jeder ihn irgendwie fertig machen kann. Wir empfinden auf der irdischen, der zwischenmenschlichen Ebene das als völlig korrekt und absolut notwendig. Und Staaten, die in die Anarchie abgleiten, das sind genau Staaten, in denen keiner mehr die Macht hat, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und dann geht alles drunter und drüber, das Chaos. Und die Menschen verlassen das Land. Das Gute muss belohnt werden, das Böse muss bestraft werden. Das ist bei Gott nicht anders, zwischen uns und Gott. Nun weiß ich ja, Gott bietet uns Straffreiheit an. Aber das kann er nur, weil sein Sohn an unserer Stelle die Strafe getragen hat. Das Kreuz war der fürchterliche Preis, den Jesus dafür zahlen musste, dass er uns vergeben kann. Und nur wer dieses stellvertretende Sterben von Jesus für sich in Anspruch nimmt, kommt aus dem Gefängnis der Schuld und der Strafe frei. Jesus ist ja schließlich kein Knecht Rupprecht. Der Knecht Rupprecht, der steht am Anfang da und droht so ein bisschen den Kindern und wackelt ein bisschen mit der Rute und am Schluss macht er doch seinen Sack auf und alle kriegen ihre Süßigkeit geschenkt. War alles nur eine Farce. Jesus ist kein Knecht Rupprecht. Jesus meint, was er sagt, wenn er vom Himmel und von der Hölle spricht. Das vierte, die Warnung vor der Hölle hat mit Liebe zu tun. Jesus liebt uns Menschen so sehr, dass er uns so eindringlich wie nur möglich vor dem ewigen Verlorensein warnt. Jesus kennt den Himmel. Er kam vom Himmel auf die Erde, er ist wieder zurückgegangen in den Himmel. Und Jesus kennt die Hölle. Er ist hinunter, nach seinem Tod hinuntergefahren in die tiefsten Tiefen des ganzen Weltraums. Er weiß, wie schrecklich das sein würde, in der Hölle zu landen. Er hat am Kreuz die Gottesferne durchgemacht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus liebt uns so sehr, dass er uns das ersparen möchte. Er liebt uns so unbedingt und möchte es uns so unbedingt ersparen, dass er dafür sogar sein eigenes Leben hergegeben hat. Er hat an unserer Stelle diese Gottesferne durchexerziert. Daran können Sie ermessen, wie schrecklich es sein muss, in der Hölle zu landen. Dass Jesus das auf sich genommen hat, um es uns zu ersparen. Daran können Sie aber auch ermessen, wie real das ist mit der Hölle. Das war ja keine Spielerei. Niemand steigt freiwillig ans Kreuz und lässt sich geißeln und annageln und alles. Wer Jesus vertraut, dem bleibt die Hölle erspart. Und wer Jesus nicht vertraut, wer diese ganze angebotene Befreiung ganz bewusst ausschlägt, wenn dem die Hölle ebenfalls erspart bliebe, dann würde das Ganze zur Farce. Dann hätte Jesus sich das Kreuz sparen können. Das fünfte, der Himmel ist ein Haus mit vielen Wohnungen. Ich rede jetzt mal vom Himmel, weil wir manchmal so, wir haben irgendwie verkehrte Proportionen. Die Hölle, das ist sozusagen eine Riesenwelt mit Verlorenen und der Himmel, das ist so ein kleines Häuflein von Gerechten. Und irgendwie stimmt das so nicht. Jesus hat mal seinen Jüngern gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er wollte ihnen sagen, für jeden, der den richtigen Weg geht, gibt es einen Platz im Himmel. Keiner, der mit Jesus lebt, muss Angst haben, dass er mal abgewiesen wird. Womöglich, weil schon alle Zimmer belegt sind. Nein, Gottes Haus hat Platz für alle. Es wird nie dort ein Schild hängen, keine Wohnung mehr frei. Gott ist der größte Immobilienbesitzer des ganzen Universums. Und Gott lädt alle ein, zu ihm zu kommen, bei ihm eine Wohnung zu suchen. Es ist ihm eine Freude, wenn viele kommen. Im Himmel wird eine große Schar sein. Wir sind oft so defensiv eingestellt. Wir sind ja auch tatsächlich manchmal eine kleine Minderheit. Die kleinen vielen Gemeinden. Und dann verlängern wir dieses Bild, das wir manchmal erleben, in die Ewigkeit hinüber. Ein verdrücktes Häuflein Gerechter im Himmel und eine unüberschaubare Menge Gottloser in der Hölle. Oder wir haben oft nur dieses Wort von Jesus im Ohr, von der kleinen Pforte, von der engen Pforte und von der kleinen Herde. Aber Jesus hat auch gesagt, zum Beispiel, von Osten und Westen und Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Und in der Offenbarung, da sieht Johannes vor Gottes Thron eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und dann sagt er, es waren so viele, dass niemand sie zählen kann. Das ist doch ein Ausblick voller Hoffnung. Gott wird so viele retten, dass wir sie nicht zählen können. Elia dachte mal, er sei noch der Einzige in Israel, der übrig geblieben ist und noch auf Gott vertraut. Alle anderen, denkt er, seien zu dem Baalsgötzen übergelaufen. Und dann sagt Gott ihm, du, ich habe noch 7000 in deinem Volk, die mir auch die Treue gehalten haben, die ihre Knie auch nicht vor dem Baal gebeugt haben. Heute öffnen sich Hunderte und Tausende für Jesus in Ländern, die jahrzehntelang offiziell atheistisch waren, wo aller Glaube, alle Religion ausgerottet war. In China, das habe ich erst letzte Woche gelesen, soll es nach neuesten Schätzungen inzwischen mehr Christen geben als Mitglieder der kommunistischen Partei. Ja, im Himmel wird einmal ein großes Fest gefeiert werden. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir Hölle und Himmel gegeneinander stellen. Das sechste, der Richter ist Gott, nicht wir. Wir sind nicht die Herren über Leben und Tod. Und wir dürfen uns auch nicht als solche aufspielen. Wir müssen uns bei aller notwendigen Beurteilung eben bei allem notwendigen Versuch, die Gemeinde nicht zu einer Mischkirche verkommen zu lassen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir nur bruchstückhaft erkennen. Wir sehen oft nur die Fassade. Wir wissen nicht alles von der Umgebung der Leute und von der Biografie der anderen. Unser Blick ist getrübt durch den Balken im eigenen Auge und durch Sympathie und Antipathie. Und für uns zählt oft nur die eigene Gemeinde und der eigene Frömmigkeitsstil. Wir würden über Leute die Todesstrafe verhängen, die sie nicht verdient haben, und wir würden andere freilaufen lassen, die wirklich schuldig sind. Wir können letztlich nicht gerecht urteilen. Gott ist der Einzige, der ins Herz sieht. Er allein kennt die Menschen durch und durch. Und deswegen ist auch er allein der Richter, der gerechte Richter der ganzen Welt. Diese Engel, die die Fische sortieren, die tun das in Gottes Auftrag, nicht in unserem. Ihm allein steht in ausnahmslos allen Fällen das letzte Urteil zu. Und ich meine, wir können von Glück reden, dass wir nicht über das Schicksal von anderen entscheiden müssen. Wir würden so viele Fehlurteile treffen. Und wir können am Ende heilfroh sein, buchstäblich um unseres Heiles willen froh sein, wenn wir selber einmal dabei sind und wenn wir ein Fisch sind, der im Korb landet und nicht wieder weggeschmissen wird. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, das diesen Gedanken auf sehr eindrucksvolle Weise zusammenfasst. Das möchte ich Ihnen vorlesen. Und dann haben wir ja nur noch einen Punkt, den siebten. Das geht so, dieses Lied. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Doch Gott wird auf jene sehen, die seine Vergebung wollten, und mancher wird zu ihm gehen, auch wenn ihm die Menschen grollten. Und manche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Denn Gott wird nach jenen schauen, die sich ganz auf ihn verließen, doch denen, die sich vertrauten, wird er dann die Tür verschließen. Dann werden wir plötzlich schweigen und nicht mehr nach anderen fragen. Auf uns wird dann Jesus zeigen und uns selbst das Urteil sagen. Auf einmal wird klein und nichtig, wie gut wir uns selber fanden. Denn dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer ihn hier verstoßen hat, wer angenommen. Und jetzt noch das siebte und letzte. Christen sollen Wegweiser sein. Was ist die Aufgabe Nummer eins von jemand, der noch nicht zu Jesus gehört? Sich von Jesus retten lassen. Und was ist die Aufgabe Nummer eins von jemand, der sich hat von Jesus retten lassen? Andere auf diesen Retter aufmerksam machen. Ihnen sagen, dass man durch Jesus und nur durch Jesus zum Vater kommt. Jesus ist der Weg. Wer Jesus ablehnt, kommt nicht ans Ziel. Jesus ist die Wahrheit. Wer Jesus ablehnt, der lebt in der Lüge. Jesus ist das Leben. Wer ihn ablehnt, dem bleibt nur der Tod. Das müssen wir den Menschen sagen. Das sind wir ihnen schuldig. Eben weil wir den Weg, die Wahrheit und das Leben kennen. Da können wir uns immer wieder fragen, wissen zum Beispiel die Nachbarn um uns herum eigentlich, dass wir Jesus gehören? Wissen das unsere Arbeitskollegen? Manche Christen schleichen sich so erfolgreich getarnt durchs Leben, dass man meint, sie hätten miteinander eine Wette geschlossen, ob es ihnen gelingt, inkognito im Himmel anzukommen. Da kann man dann nur hoffen, dass Gott wenigstens sie dann erkennt. Vielleicht, wenn wir den Mitmenschen sagen, von Jesus und dann auch auf die Hölle zu sprechen kommen, Jesus hat das ja auch gemacht, manche finden das brutal oder Angstmacherei, halten Hölle einfach für Psychoterror und die Christen sollten darüber schweigen. Ich weiß nicht. Wir wohnten mal an der Überlandstraße in Schwamendingen, bevor wir da nach Oetwil gezogen sind. Die Überlandstraße ist ein oder zwei Straßen in Zürich, eine von den ein oder zwei Straßen, die am meisten befahren sind. Und wenn ich jetzt zu einem unserer Kinder gesagt hätte, geh nicht allein auf die Straße, da könnte ein Löwe draußen sein. Das ist Psychoterror, das ist grotesk, natürlich ist da kein Löwe. Aber wenn ich sagen würde, geh nicht alleine raus, da draußen ist so ein starker Verkehr, du könntest unter das Auto geraten. Das ist kein Psychoterror. Das ist keine Angstmacherei. Das ist nicht lächerlich. Das ist keine Lüge. Das ist ganz einfach die Realität. Das ist eine echte und begründete Warnung. Wenn uns die Bibel aufs Gericht aufmerksam macht, dann nicht, um uns mit etwas Erfundenem Angst einzujagen, sondern weil sie uns mit der Wirklichkeit konfrontieren will. Zum Vater kommt man nur durch mich, sagt Jesus. Das riecht für manche Leute nach Anmaßung. Aber wir maßen uns das ja nicht an, wenn wir das unseren Arbeitskollegen oder Nachbarn sagen. Das hat ja Jesus gesagt, wir wiederholen das ja nur. Und er weiß Bescheid, als Einziger. Das klingt vielleicht engstirnig, nur durch Jesus, nicht auch durch Mohammed, nicht durch Buddha, nicht durch Brahma, nicht durch einen Fetisch, nicht durch eine Ikone, nicht durch Maria, nicht durch das Halten von Geboten, nicht durch Opfer, nicht durch einen feierlichen Gottesdienst, nicht indem man Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde Zürich-Helvetiaplatz wird, nein, nur durch Jesus. Einen anderen Weg in den Himmel gibt es nicht. Wer einen anderen Weg sucht, der sucht karierte Maiglöckchen. Alle Wege führen nach Rom, sagt man, aber zu Gott führt nur ein Weg und das ist der Weg über Jesus. Es gibt nur einen Retter und darum gibt es auch nur einen Weg der Rettung. Warum sagt Jesus das so eindringlich? Warum wiederholt er das so hartnäckig? Warum redet Jesus mehr von der Hölle als alle anderen Texte in der Bibel? Macht Jesus das, weil er sich was drauf einbildet, dass er die Hölle kennt? Oder hat er Angst vor der Konkurrenz, den anderen Religionen? Nein, Jesus sagt das einfach, weil er weiß, dass es Tatsache ist und weil er uns lieb hat. Er möchte uns rechtzeitig die Augen öffnen über unseren Zustand und über sein Angebot. Er möchte uns warnen vor dem Versuch, uns den Zugang zum Himmel irgendwo anders zu verschaffen als bei ihm. Er möchte uns schützen vor dem Untergang und möchte uns gewinnen für die echte Freiheit und die echte Freude. Er ist die Wahrheit und er möchte uns aus der Lüge heraushelfen. Er ist das Leben und er möchte uns herausführen aus dem Tod. Wir haben unseren Mitmenschen nichts Wichtigeres zu sagen und haben ihnen nichts Besseres zu bringen. Und indem wir ihnen das sagen, vom Himmel und auch von der Hölle, tragen wir dazu bei, dass die Hölle sich entvölkert und der Himmel sich bevölkert. Das ist unsere erste Aufgabe. Ich habe zum Schluss noch eine Nachbemerkung. Ich weiß, dass ich habe ein heißes Eisen angepackt und es bleiben sehr viele Fragen offen oder die sind jetzt überhaupt erst aufgebrochen. Das Thema Hölle ist total schwierig und man kann hier sehr leicht ins Spekulieren kommen. Und das liegt daran, dass die Bibel zu manchem schweigt, wo wir gerne Antwort hätten. Was ist zum Beispiel mit jemand, der stirbt, aber der noch nie von der Bibel etwas gehört hat und vom wahren Gott? Und der gar nicht wissen konnte, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Oder was ist zum Beispiel mit einem Kleinkind, das ja auch noch nichts begreifen konnte davon. Oder mit einem geistig Schwerbehinderten. Oder eben mit einem Angehörigen von irgendeinem fernen Volksstamm, bei dem noch nie ein Christ gewesen ist. Was ist mit denen? Die Bibel sagt dazu nichts. Jedenfalls nicht direkt. Es gibt keinen Vers, wo man nachschlagen kann, das ist ihr Schicksal. Es gibt dafür einen anderen Vers und das ist auch wieder von Jesus und das finde ich hochinteressant. Es hat mal einer Jesus gefragt, so mitten reingeplatzt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Der war neugierig. Wie viele landen im Himmel? Wie viele kommen in die Hölle? Kannst du Zahlen nennen? Jesus gibt ihm keine Antwort oder jedenfalls nicht die Antwort, die er gern haben möchte. Jesus, statt einer Antwort, gibt er eine Aufforderung. Er sagt, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Es ist wie wenn er den Spieß umdreht. Du überlegst, kommt vielleicht der in den Himmel, kommt der in die Hölle. Und Jesus sagt, guck auf dich. Mach du alles, dass du in den Himmel kommst. Und wenn du weißt, dass du in den Himmel kommst, dann mach alles, dass andere mit dir in den Himmel kommen. Jesus beantwortet die Frage also nicht sozusagen rein dogmatisch. Stattdessen appelliert er ganz persönlich an den Fragesteller. Sorg du dafür, dass du den Weg zum ewigen Leben findest und gehst. Also gewissermaßen, du möchtest wissen, wie viele in den Himmel kommen und wie viele in die Hölle? Das sag ich dir nicht. Das brauchst du nicht zu wissen. Das lass Gottes Sorge sein. Aber sorg du dafür, dass du in den Himmel kommst und dass du viele mitbringst in den Himmel. Gib mit deinem eigenen Leben die richtige Antwort auf diese Frage. Das ist, meine ich, das Beste, was wir tun können, wenn wir an diese Trennung am Ende der Zeit denken. für unser eigenes Leben die richtige Antwort geben. Deswegen hat Jesus das auch erzählt, damit die Leute rechtzeitig sich überlegen, wie ist das mit dem Himmelreich und komme ich in die Körbe, die guten Fische, oder werde ich am Ende weggeworfen, damit sie es rechtzeitig überlegen, wenn dann das Reich Gottes anbricht. So, das war's. Anstelle eines Gebetes lese ich jetzt noch einmal ein Lied von Manfred Siebald, das passt sehr, sehr gut hierher. Und das spricht von diesem Auftrag, den wir als Christen haben, im Blick darauf, dass es am Ende der Zeit diese große Trennung geben wird. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Glaub doch nicht, zu Gott käme jeder, schließlich jeder sowieso, und der Weg sei einerlei. Mancher Weg ist blind und endet bald schon irgendwo, manche Spur führt weit und führt an Gott vorbei. Was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass kein Mensch sich retten kann. Nur am Kreuz, wo Christus starb und für uns durstig war, fängt der Weg zu Gott und seiner Quelle an. Sprich mit dem, der ohne Christus auszukommen meint, der nur lacht und widerspricht. Jeder braucht den Mann am Kreuz, auch wenn es nicht so scheint. Mancher stirbt längst ohne ihn und merkt es nicht. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen.